Wir lesen Vers für Vers durch den Philipperbrief gerade, sonntagmorgens, und wir sind im Kapitel 4. Das dürft ihr gerne aufschlagen, wer eine Bibel braucht. Wir haben hinten welche stehen. Es hilft auf jeden Fall, wenn ihr mitlesen könnt. Gibt es irgendwelche Opernfans unter uns? Irgendjemand? Habe ich fast vermutet. Ich möchte euch heute zum Einstieg zwei Versionen von einer der bekanntesten Arien vorspielen. Die Königin der Nacht aus Mozarts Zauberflöte. Und hört euch das mal an und dann können wir uns darüber unterhalten, was ihr denkt. Okay, bitte. Was denkt ihr? Die erste Aufnahme war von Diana Damrau mit dem Londoner Symphonieorchester und die zweite war eine historische Aufnahme 1941 von Florence Foster Jenkins. Das war eine Millionenerbin aus New York mit großer Leidenschaft für die Musik und die hat ihre eigenen Auftritte finanziert. Ihr wisst warum. Die Frage, die alle haben, was hat das mit unserem Gottesdienst zu tun heute? Naja, wir haben dieses Lied, ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du, anbetend neigt sich mein Herz dir zu. Mein König hat, nimm dieses Lied von mir, lass mich ein Wohlklang sein vor dir. Klingt dein Leben vor dem Herrn mehr wie Damrau oder mehr wie Jenkins? Wir werden heute 8 Filter sehen in unserem Abschnitt, anhand denen wir das beurteilen können. Lass uns gemeinsam lesen unseren Text, die Verse 8 und 9. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Diese beiden Verse kreisen um zwei Verben. Im Vers 8 haben wir das Verb erwägt oder in anderen Übersetzungen darauf seid bedacht, konzentriert euch darauf, richtet eure Gedanken auf diese Dinge, denkt über das nach. Also es geht um die Ausrichtung unseres Denkens und dann im Vers 9 das tut oder handelt danach. Da geht es um unser Tun, um die Lebenspraxis. Und ich glaube, die Reihenfolge ist nicht zufällig. Es ist Denken und Tun. Wie wir denken, so werden wir uns fühlen und so werden wir letztendlich auch leben und tun. Ich glaube, wir können den Einfluss von unserem Denken auf unser Leben, auf unsere Emotionen gar nicht stark genug betonen. Wird meistens unterschätzt. Also Beispiel, denk an unsere Gemeinde und reflektier mal, so versuch dich zu distanzieren, so der Beobachter von außen, versuch mal deine Gedanken zu beobachten und zu reflektieren. Wie denkst du über deine Gemeinde hier? Beobachte deine Selbstgespräche in deinem Kopf. Ja? Gemeinde ist ein Krankenhaus, wird immer bleiben. Das ist, wo kranke Menschen heil werden. Wir sind alle auf dem Weg. Wir sind eine Versammlung von lauter unvollkommenen Menschen und wir sind ganz sicher nicht die perfekte Gemeinde. Wir können Dinge sicher besser machen. Auf der anderen Seite, ich glaube, wir sind auch nicht die schlechteste Gemeinde auf dieser Welt. Wir haben eine gute Philosophie des Dienstes, wir haben viele begabte Menschen, ernsthafte, dienstbereite Geschwister, tolle Begabungen, Riesenpotenzial. Wir haben ein schönes Gemeindehaus hier, wo wir uns versammeln können. Wir predigen das Evangelium, das Wort Gottes, wir haben Kindergottesdienst. Viele gute Sachen auch. Es gibt Licht und Schatten, ne? Und jetzt gibt es ja Menschen, die das Glas eher halb voll sehen und Menschen, die das Glas eher halb leer sehen. Und es ist gut, wenn man beides wahrnehmen kann. Die meisten von uns haben so einen guten Mix, dann ist es ausgewogen, dann sind wir Realisten. Also die meisten von uns sind ja total extrem. Aber nimm mal an, jemand, der extrem das Glas halb leer sieht, der nur auf das fokussiert, was nicht funktioniert oder nur halb oder was nicht perfekt ist, der ständig denkt, hey, das ist ein Mist hier und das ist nicht gut genug und der ist nicht aktiv genug und die hat mich nicht begrüßt und die Musik ist zu laut und die Predigt ist zu lang und die Kinder waren auch zu laut und hey, die haben uns die Technik geklaut, wie assi ist denn das und überhaupt, warum bietet keiner irgendeinen Zumba-Kurs an hier in der Gemeinde und warum kann ich nicht so singen wie sie, die klingt wie eine Lerche, ich klinge wie ein Geier, ist doch alles kacke, ja? Ich bin so unbegabt und warum klopft mir keiner auf die Schulter hier, da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Und, ne. Wie wird sich diese Person fühlen? Missmutig wahrscheinlich, ne? Und was wird diese Person tun? Raunzen, kritisieren, schlecht reden, vielleicht daheim bleiben, wahrscheinlich nicht super motiviert sein, irgendeinen Finger zu krümmen, andere runterziehen. Wie wird es den anderen Personen mit dieser Person gehen? Ja, vielleicht ein bisschen schwierig, ne? Also, vielleicht kommt sie gut an bei den anderen Missmutigen, gell? Unzufriedenheit steckt ja an. Elend sucht Gemeinschaft. Und es gibt ja nichts Schöneres, als gemeinsam abzulästern, oder? Und das ist dann unheimlich hilfreich. Also, ich würde sagen, wird eher so ein Stimmungsdämpfer sein. Ne? Vielleicht werden irgendwann Leute aus dem Weg gehen und das verstärkt dann den ganzen Prozess wieder. Dann denkt der andere wieder, ah, die blöde Kuh ist mal, hat mich nicht begrüßt heute, ist mal aus dem Weg gegangen und dann geht es von vorne los. Also so eine Abwärtsspirale. Ne? Auf der anderen Seite, wie wird es jemandem gehen, der das Glas immer halb voll sieht? Hey, wie cool, dass ich in den Gottesdienst gehen kann, Sonntagmorgens, dass ich Geschwister habe. Und hey, wow, was für einen schönen Gottesdienstsaal wir haben. Vielleicht nicht perfekt aufgeräumt, aber hey, wow, ist eine helle, schöne Atmosphäre, da kann ich mich wohlfühlen. Und die Lisa hat sogar Margariten hingestellt hier beim Eingang. Hey, wie cool ist die Sister? Wie schön ist das? Und jemand hat mich begrüßt und hey, voll krass, dass der Christoph schon so früh da war heute Morgen und hier Technik alles klar gemacht hat und ich kann mir einen Kaffee holen hier hinten beim Dirk oder beim Lionel war heute da, gell, und hey, cool, dass wir so viele Lobpreismusiker haben, so schöne Musik haben und dass wir Brüder haben, die sich vorbereiten und das Wort studieren und das Wort predigen und hey, wow, wie schön, dass wir so viele Kinder haben, oder? Da ist Leben drin, das ist schön und eine Bibliothek hinten sogar, wo du dir Bücher ausleihen kannst. Und wir machen einen Kindertag und ein Kindercamp. Wie cool ist das? Hey, da habe ich voll Bock drauf. Und ich darf Freizeit machen. Ich darf auf Urlaub fahren mit meinen lieben Geschwistern und an einen schönen Ort. Hey, wie schön ist das? Ich bin reich gesegnet. Wie wird sich diese Person fühlen, die diese Gedankenprozesse hat? Na, eher happy wahrscheinlich, oder? Und wie wird sie leben? Wahrscheinlich eher aktiv, oder? Die hat Bock mit anzupacken, die wird motiviert sein, die wird eine Ermutigung sein, wird gute Stimmung verbreiten. Wie werden die anderen reagieren auf sie? Positiv, oder? Mit so jemandem arbeitet man gerne zusammen und hat man gerne Gemeinschaft. Und es ist so eine Aufwärtsspirale. Und es ist nur ein Beispiel, du könntest deine Gedankenwelt genauso beobachten in Bezug auf deinen Ehepartner oder auf deine Kinder oder auf deinen Job oder deine Schule. Wir denken so, oder wie wir denken, so werden wir uns fühlen, so werden wir handeln und leben. Jesus hat ganz klar gesagt in der Bergpredigt, Mord fängt mit Hass im Herzen an. Ehebruch fängt mit unreinen Gedanken an, mit lüsternden, ehebrecherischen Gedanken. Und Jakobus schreibt uns, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Aber es fängt da oben an. Und deswegen sagt Gott uns in den Sprüchen Kapitel 4, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Oder in der Neuen Leben-Übersetzung, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Also was da drinnen vorgeht, was da oben vorgeht, wird dein ganzes Leben prägen. Wie du denkst, so wirst du fühlen, so wirst du handeln. Das sagt mir, wir müssen extrem aufpassen auf unser Gedankenleben, auf diese Konversationen da oben und da in meinem Herzen. Gemeinsam mit Jesus, gemeinsam mit dem Heiligen Geist. Ja, wir sehen unsere Gedanken, positive, negative Gedanken in unser Leben. Und dieses Denken prägt dann unser Handeln und unseren Charakter. Wie du denkst, so tust du, wie du denkst, so bist du letztendlich. Und das passiert nicht immer gleich sofort, aber irgendwann geht diese Saat auf, langfristig, und zwar sowohl im Negativen als auch im Positiven. Gott sagt uns, wir brauchen so einen Gedankenwächter, der da aufpasst, beobachtet. Beobachte deine Gedanken. Sei wachsam, wie du denkst. Im 2. Korinther 10, Vers 5 heißt es, wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Also ich schaue mal jeden Gedanken an im Licht meiner Beziehung mit Jesus und unterstelle sie ihm und seiner Wahrheit. Passt es zu Jesus? Stimmt es mit seinem Wort überein? Und da können wir diese 8 Filter zum Beispiel, gibt auch andere Stellen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Jakobus spricht von der Weisheit, die von oben kommt zum Beispiel. Da sehen wir ähnliche Dinge. Da können wir diese Filter anwenden, die entsprechen dem Charakter Jesu. Und wenn wir einen falschen Gedanken entdecken und einfangen sozusagen, was machen wir damit? Wir bringen ihn zu Jesus, wir bekennen ihn. Bekennen heißt übereinstimmen. Sag, Herr, der Gedanke ist gerade total Mist. Das ist Sünde, das ist falsch, das ist nicht gut. Und wir ersetzen diesen falschen Gedanken durch die Wahrheit. Und das ist Teil unseres geistlichen Kampfes, also ein großer Teil unseres geistlichen Kampfes. Also zum Beispiel, du siehst eine schöne junge Frau, die leider so arm ist, dass sie sich kaum bekleiden kann, ihre weiblichen Körperteile kaum bedecken kann. Das passiert ständig. Sehen wir schon in der Bibel, David, der am Dach chillt und die Frau baden sieht. Und du hast einen lustvollen Gedanken, ziehst die in Gedanken aus. Was machst du damit? Dann musst du fangen, musst sagen, hier, halt, stopp. Nee. Der Gedanke ist Schrott. Der ist falsch. Ich werde nicht weiterdenken. Herr, danke, dass du schöne Frauen geschaffen hast, aber das ist nicht meine. Herr, segne sie. Danke dir für meine wunderbare Frau. Und du lässt diese Gedanken eben nicht laufen wie der David und lädst sie ein auf ein Date und schleppst sie heim. Aber es fängt in diesen Gedanken an. Oder wenn du so vergleichende Gedanken hast. Oh, ich bin nicht so schön wie sie und ich kann nicht so singen wie er. Hey, stopp, nein, das ist Neid, das ist Eifersucht, das ist falsch. Wunderbar bin ich gemacht, sagt mir Gottes Wort, Psalm 139. Ich habe andere Gaben. Herr, segne meinen Bruder, segne meine Schwester. Ich freue mich für sie, für ihre Gaben. Im Psalm 73 lesen wir: Ich wäre fast zu Fall gekommen, beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren, denn ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. Also Neid im Herzen, in Gedanken. Vers 17, bis ich eines Tages in Gottes Heiligtum kam und darüber nachdachte, wie ihr Leben endet. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und stürzt ins Verderben. Also der Psalmist hat umgedacht. Und das ist, was Buße eigentlich bedeutet. Umdenken. Und Römer 12, Vers 2, ein Vers, den alle kennen. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, also in eurem Tun, in eurem Leben, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, durch die Erneuerung eures Denkens, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Oder wieder moderne Übersetzung, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Lasst euch verwandeln. Also es ist jetzt nicht was rein Humanistisches, Gesetzliches aus uns alleine her, so eine Selbstreformation, ist eine Zusammenarbeit mit Gott, der in unserem Herzen wohnt und er wirkt in uns. Der Heilige Geist schenkt uns das Wollen und das Vollbringen und wir arbeiten mit ihm, indem wir auf unsere Gedanken achten und sie ihm hinlegen und die ihm angleichen. Und da kommen jetzt diese Filter hier in Vers 8 ins Spiel. Könnt ihr gerne ausdrucken und auf euren Fernseher kleben oder unter euren Bildschirm kleben. Vielleicht hilft das. Füllt euer Hirn nicht mit Schrott, sondern mit Auferbauenden. Durchschnittliche Deutsche sieht pro Tag 3,5 Stunden fern und ungefähr 2,5 Stunden surft er im Internet. Und wir machen das oft vorm Schlafengehen, so zum Runterkommen, zum Entspannen. Aber der Punkt ist, unser Gehirn arbeitet die ganze Nacht und verarbeitet diese Inhalte, besonders die, die wir am Abend da reingefüllt haben auf unsere Festplatte. Und die prägen unser Leben. Also was für Inhalte füllst du da ein vom Schlafengehen? Was sind die Botschaften? Analysier das mal bewusst und wend mal den Filter hier drauf an. Und vielleicht könnten wir einen Teil der Zeit ersetzen mit anderen Aktivitäten, mit positiven Inhalten. Von mir aus, dass wir im Wort Gottes lesen oder uns einen christlichen Film reinziehen. Chosen ist eine tolle Serie, finde ich. Oder dass wir Zeit mit der Familie verbringen, im Hauskreis, ein gutes Buch lesen, irgendwas lernen, Lobpreis hören, Gebetsabend gehen. Aber es ist extrem wichtig, was da reinkommt und was wir nicht zulassen, weil das wird unser Leben prägen. Macht euch nichts vor, es wird unser Leben prägen. Manchmal denken wir, ah ja, ein bisschen und das macht ja nichts und ja, nicht gleich sofort, aber es wird unser Leben prägen. Also lasst uns den Filter anschauen hier. Übrigens, Brüder, alles was wahr ist, also Wahrheit. Epheserbrief Kapitel 6, dieses Bild von der geistlichen Waffenrüstung, da haben wir den Gürtel der Wahrheit. Brauchen wir. Wir leben in einer Welt, die voll ist mit Lügen, mit Fake News, mit falschen Moralvorstellungen, die Welt verkauft uns richtig für falsch und falsch als richtig, Geschlechterverwirrung, diese ganze Woke-Propaganda, Stolz und Hochmut. Jesus hat gebetet in Johannes 17, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Epheser Kapitel 5 spricht von dem Wasserbad im Wort. Es reinigt unser Denken. Psalm 119, wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Jesus hat das getan. Als er versucht wurde vom Teufel, hat er ihm das Wort Gottes entgegengehalten. Er hat dreimal gesagt, es steht geschrieben. Also die Bibel, Gottes Wort, ist Wahrheit. Und wir können darüber hinaus auch noch das lebendige Wort entgegenhalten. Jesus, was würde Jesus tun? Was würde Jesus denken? Was ist der Sinn Christi? Und da sagt mir, wir Christen, wir müssen Jesus kennen. Wir müssen das Wort Gottes kennen. Das ist extrem wichtig, sonst sind wir schwach. Deswegen studieren wir Vers für Vers durch die Bibel, sonntagmorgens gemeinsam als Gemeinde. Deswegen ist es so wichtig, dass jeder von uns eine stille Zeit hat, jeden Tag, wo wir durch die Bibel lesen. Jeder Christ muss die ganze Bibel kennen, mit einem Plan, systematisch. Wir müssen die Wahrheit kennen, damit wir sie auf unser Leben anwenden können, damit wir auch diese Lügen bekämpfen können. Also zum Beispiel verdammende Gedanken. Wenn so diese Gedanken kommen, woher auch immer, ja, geistliche Angriffe aus uns selbst, oh, ich habe versagt, ich habe gesündigt, ich bin zu weit gegangen, Gott liebt mich sicher nicht mehr, der will nichts mehr mit mir zu tun haben. Halt Gottes Wort entgegen. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt alle Ungerechtigkeit. Uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Römer 8 am Anfang. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Hebräer 4. Oder ich denke, könnt noch an Römer 8 denken. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Nichts Hohes, nichts Tiefes und so weiter und so fort. Nichts kann uns trennen. Hebräer 4, Vers 16. Lass uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Also ich kann Gottes Wort entgegenhalten. Wenn du einen Artikel liest, in dem behauptet wird, dass es 74 Geschlechter gibt oder die Menschen beschließen, dass die Ehe irgendwas anderes ist als zwischen einem Mann und einer Frau, Gottes Wort. Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und als Frau schuf er sie. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und er wird seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Und ja, Römer 1 sagt uns, es gibt Menschen, die Gott ablehnen, die die Wahrheit niederdrücken. Vers 25 steht, dass sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt und ebenso haben die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem die Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung in sich selbst. Und ich meine, wenn du allein diese Bibelverse vorliest, dann werden die, die ganz laut Toleranz predigen, laut schreien und sehr intolerant werden und dir solches Denken verbieten wollen. Aber das ist die Wahrheit. Gott hat uns geschaffen als Mann und Frau und Gott hat die Ehe geschaffen. Das war seine Erfindung. Und er hat es nicht vor, das zu ändern. Und wir müssen diese Lügen der Welt nicht annehmen. Ich muss auch nicht gendern. Ich werde auch nicht gendern. Warum? Der maskuline Plural oder überhaupt generische, ja, Plural, das hat nichts mit Geschlecht im geschlechtlichen Sinn zu tun. Ja, wir haben die Person und den Mensch. Also ich muss nicht Mensch innen und Person innen oder sonst irgendwas. Was soll das Ganze? Mit Stern, Ding, irgendwas werde ich nicht machen. Weiß nicht, wie ihr drüber denkt. Ich muss mich nicht in diese Form der Welt pressen lassen. Ich will an Gottes Wahrheit festhalten. Und wir müssen auch auf unsere Kinder aufpassen. Die werden konfrontiert mit diesem Zeug fast alltäglich, ne? Also auch ihre Hirne, ihre Herzen waschen mit dem Wort Gottes. Der beste Schutz vor der Lüge ist die Wahrheit. Und Gott ist Wahrheit. Also erste Filter ist es wahr. Zweite Filter ist es ehrbar oder anständig. Ja, das wird unser Fernsehprogramm auch ausdünnen, gell? Was würde Jesus denken? Ehrt Gott dieser Gedanke? Ist er ihm würdig? Ist es ein Wohlklang vor ihm? Ist es eines wertvollen Geschöpfes Gottes würdig? Ich meine, ich finde es abstoßend, ja, wie Menschen behandelt werden und erniedrigt werden und öffentlich bloßgestellt werden in Deutschland sucht den Superstar und das Next Topmodel und so. Es ist abstoßend. Wie wird da mit Menschen umgegangen als billige Unterhaltung für die Massen, wie die Arena früher? Ist abstoßend. Ist es ehrbar? Drittens, ist es gerecht? Gott ist gerecht. Vierter Filter ist es rein. Gott ist heilig. Passt es zu ihm? Ja, so viele Medieninhalte sind versaut. Stumpft uns ab. Es macht was mit dir. Im Extremfall, wenn du dir pornografische Bilder reinziehst. Ja, das bleibt hängen, kriegst du vielleicht jahrelang nicht aus dem Kopf raus. Und es verändert, wie du über Frauen denkst. Es verändert, wie du Frauen ansiehst, wie du mit ihnen umgehst. Wir könnten auch unsere Witze analysieren. Ist es rein? Fünftens, ist es liebenswert? Ist es aus einem liebevollen Herzen heraus? Wie sind deine Gedanken über deine Geschwister? Ist es liebenswert? Wir haben so einen gnädigen, barmherzigen, liebevollen, geduldigen, warmherzigen Gott. Passt es mit ihm überein? Mein Denken, mein Reden, wie wir miteinander umgehen. Sechstens, ist es wohllautend? Klingt es gut? Klingt es wohl? Ist es ein Wohlklang in den Ohren Gottes? Hier, wenn wir unsere Gedanken verstärken könnten und alle könnten mithören, was wir gerade denken. Oder die Gedanken hier bildlich, die Bilder, die wir im Kopf haben, an die Wand werfen würden. Wäre das peinlich? Wäre es wohllautend? Wäre es ein Zeugnis? Wäre es aufbauend? Wäre es attraktiv? Oder würde es sehr hart oder unbarmherzig oder lieblos oder verdammend klingen? Was würde Jesus sagen? Was würde Jesus denken? Wie würde er sagen, so wie ich das gerade tun möchte, mit dem Tonfall? Ist es wohllautend? Siebtens, ist es eine Tugend? Ist es tugendhaft? Ist es vorbildlich? Unsere Kinder beobachten uns. Wir lehren vor allem durch unser Vorbild. Gail Irwin sagt das immer, ich versuche meinen Kindern Tischmanieren beizubringen, aber die essen trotzdem wie ich. Ja, unser Vorbild spricht oft lauter als unser Bekenntnis, ja. Halleluja. Ja, ich liebe Jesus. Und du hackst auf deinen Geschwistern rum, ja, rate mal, was deine Kinder lernen. Achtens ist es lobenswert, verdientes Lob. Würde Jesus sagen, gut gedacht, gut gemacht, du treuer Knecht. Und ich habe in dem Zusammenhang auch darüber nachgedacht, wie steht es mit meinem Loben? Lobe ich meine Kinder, lobe ich meine Frau, lobe ich meine Mitarbeiter, sehe ich das Lobenswerte oder sehe ich nur das Verbesserungswürdige? Na, wie ist es, wenn daheim oder in der Gemeinde 90% gut laufen und 10%, naja, nicht ganz so gut? Was sehe ich? Sehe ich die 90%? Lobe ich die 90% oder sehe ich nur die 10% und nörgel und korrigiere und kritisiere darum? Weißt du, wie es dir geht? Meine Tendenz ist das Zweite. Aber leben will ich eigentlich das Erste. Ich möchte lieber ein Ermutiger sein. Und ich brauche Gottes Hilfe. Und die Wahrheit ist, du kannst den Menschen nicht dadurch helfen, indem du auf ihren Schwachheiten rumhackst. Ja, wir haben alle unterschiedliche Persönlichkeiten. Du kannst in der Regel nicht helfen, indem du auf den Schwächen rumreitest. Es ist schwer, einen Runden in ein Quadrat reinzupressen. Sehr energieintensiv übrigens. Ne? Es ist wesentlich besser und effektiver, die Stärken zu stärken und auszubauen. Wird viel mehr bringen. Auch in unserem Miteinander. Ne? Wenn wir stärkenorientiert miteinander arbeiten, ja, mit Maß und Ziel kann natürlich jeder schon versuchen, an seine Schwächen zu arbeiten, aber es wird viel effektiver sein, wenn wir unsere Stärken ausbauen und einander ergänzen, da wo wir stark sind. Ich muss nicht alles machen, da wo ich nicht begabt bin. Das kann der andere übernehmen. Das ist viel effektiver und viel besser. Das sind hilfreiche Filter, die wir hier sehen im Vers 8. Und wenn wir die auf unser Denken anwenden, dann werden wir ganz gut merken, ob wir negativ oder positiv, ob wir aufbauend oder zerstörend unterwegs sind. Und dann sagt Paulus, also er wägt diese Dinge und dann schreibt er im Vers 9, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Der Paulus hat vorgelebt, was er gepredigt hat. Und wie gesagt, was wir vorleben, das spricht lauter und es lehrt mehr und besser als was wir sagen oft. Und biblisch gesehen hast du erst eine Erkenntnis, wenn du was umgesetzt hast. Du hast es erst verstanden, wenn du es umgesetzt hast. Moody hat mal gesagt, die Bibel sollte in Schuhleder gebunden werden. Sie muss ausgelebt werden. Jakobus hat gesagt, wenn wir nur Hörer des Wortes sind, aber nicht Täter des Wortes, dann betrügen wir uns selbst. Was ihr an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Das ist so schön, oder? Wir sind in unseren geistlichen Kämpfen nicht allein. Der Gott des Friedens ist da. Jesus hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Und das ist unser Friede, dass er da ist. Er ist unser Friede. Kolosser 1, Vers 27 heißt es, Christus in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Also Christus in uns, der Sinn Christi ist meine Hoffnung auf ein klares Denken. Seine Auferstehung, sein Auferstehungsleben in mir ist meine Hoffnung auf ein Leben, das ein Wohlklang ist für ihn. Wenn er durch mich lebt, also ich weiß, unabhängig von ihm werde ich nie so denken, und werde ich nie so leben. Amen. Also lasst ihm unser Denken und unser Leben anbefehlen. Okay? Lieber Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du zu uns sprichst, Herr. Und Vater, hier sind wir. Du kennst uns sowieso. Du kennst unsere Gedanken, du kennst unsere Worte, du kennst unsere Taten und wir wollen uns ganz neu dir anbefehlen. Hilf uns, darüber zu wachen. Hilf uns im wahrsten Wort, Sinn des Wortes, positiv zu denken und positiv ermutigend zu leben. Füll uns mit deinen Gedanken und leb du durch uns. Wir wollen uns dir zur Verfügung stellen und wir wollen uns deiner Gnade anbefehlen. Danke, Vater, dass wir als Familie zusammen sein dürfen, dass du uns reinwäscht, Herr, durch deine Worte, dass du uns veränderst, dass du da bist. Das ist unsere Hoffnung. Begleite uns mit deinem Segen, Vater. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen.